Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das Baseballstadion in Chamsil, das abgerissen wird und in dem nun die letzten Spiele stattfanden. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Mindestlohn steigt nächstes Jahr um 3,7% auf 10.700 Won. Ausfuhren im Juni auf Rekordhoch von über 100 Milliarden Dollar gestiegen. Beschäftigungsquote dritten Monat in Folge rückläufig. Der gesetzliche Mindestlohn für das kommende Jahr ist auf 10.700 Won oder 7,19 Dollar pro Stunde festgesetzt worden. Die Entscheidung traf die Mindestlohnkommission bestehend aus Vertretern der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Öffentlichkeit bei ihrer 14. Plenarsitzung am Dienstag in Sejong. Der Mindestlohn steigt somit von 10.320 Won in diesem Jahr um 380 Won bzw. 3,7%. Für den diesjährigen Mindestlohn war eine Anhebung von 2,9% festgelegt worden. Die Arbeitnehmerseite hatte am 23. Juni zuerst eine Erhöhung von 16,3% auf 12.000 Won verlangt, während die Arbeitgeberseite eine Einfrierung auf 10.320 Won vorgeschlagen hatte. Beide Seiten haben seitdem 12-mal Änderungsvorschläge unterbreitet. In einer Abstimmung unter den 27 Gremiumsmitgliedern wurde schließlich der Vorschlag der Arbeitgebervertreter angenommen. Das monatliche Exportvolumen Südkoreas hat im Juni erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar überschritten. Nach Angaben des Zollamtes am Mittwoch legten die Exporte im vergangenen Monat um 70,7% zum Vorjahr auf ein Rekordhoch von 102,2 Milliarden Dollar zu. Die Halbleiterexporte stiegen um 196,9% im Vorjahresvergleich und damit am stärksten unter den Warengruppen. Die Halbleiterlieferungen nahmen den 16. Monat in Folge zu und machten mehr als 40% der Gesamtexporte aus. Die Pkw-Exporte erholten sich nach den Rückgängen im April und Mai und kletterten um 6,1% zum Vorjahr. Nach Abnehmermärkten gesehen zogen die Lieferungen nach China um 92% zum Vorjahr auf 20,01 Milliarden Dollar an. Dabei wurde bei Speicherchips ein drastischer Anstieg von 339,5% verbucht. Die Beschäftigungsquote in Südkorea ist den dritten Monat in Folge zurückgegangen, obwohl die Erwerbstätigenzahl stieg. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch gab es im Juni 29,154 Millionen Erwerbstätige im Alter von 15 Jahren oder älter, damit 63.000 Personen mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Mai war die Zahl der Berufstätigen um 40.000 gesunken, nachdem sie von Januar bis April stets gestiegen war. Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 63,4%. Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 29 Jahren schrumpft um 197.000. Die Beschäftigungsquote in dieser Altersgruppe sank den 26. Monat in Folge und zwar um 1,7 Prozentpunkte auf 43,9%. Die Arbeitslosenquote lag unverändert zum Vorjahr bei 2,8%. Präsident Lee Jae-myung hat die zuständigen Behörden aufgefordert, zügig ergänzende Maßnahmen zu gehebelten Single-Stock-ETFs auszuarbeiten. Die Forderung unterbreitete er am Mittwoch bei der Berichterstattung der Finanzdienstekommission über ihre Amtsgeschäfte. Konkret geht es um Leveraged Single Stock ETFs, die sich jeweils an der Kursentwicklung der Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix orientieren. Hintergrund ist, dass die Mai eingeführten gehebelten Single Stock ETFs als Hauptursache für die jüngst gestiegene Volatilität an der südkoreanischen Börse betrachtet werden. Die zuständigen Institutionen beschlossen eine Überprüfung, ob auf institutioneller Ebene Ergänzungen erforderlich sind. Der Chef der Finanzaufsicht, Lee Chang-jin, hat im Juni vor der Presse gesagt, er bedauere die Einführung, er hätte sie besser verhindern sollen. Samsung Electronics hat im zweiten Quartal dieses Jahres die Spitzenposition auf dem globalen Smartphone-Markt zurückerobert. Nach am Dienstag vom Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research vorgelegten vorläufigen Zahlen führte der koreanische Hersteller im Zeitraum von April bis Juni mit einem Anteil von 24% den Weltmarkt an. Im Auftaktquartal lag Apple mit 21% Anteil vor Samsung Electronics mit 20%. Das US-Unternehmen konnte im zweiten Quartal seine Lieferungen um 3% zum Vorjahr steigern und landete mit 20% Anteil auf Platz 2. Die Lieferungen im globalen Smartphone-Markt schrumpften unterdessen um 11% im Vorjahresvergleich auf den niedrigsten Stand in einem zweiten Quartal seit 2013. Im ersten Halbjahr sind so wenig Menschen bei Arbeitsunfällen gestorben wie noch nie. Wie das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Mittwoch mitteilte, seien in der ersten Jahreshälfte 253 Menschen in Südkorea durch Arbeitsunfälle ums Leben gekommen, die zum Gegenstand von Untersuchungen wurden. Die Zahl der Todesfälle ging gegenüber dem Vorjahr um 34 Fälle oder 11,8% zurück. Dies entspricht dem bisher stärksten Rückgang in den ersten 6 Monaten eines Jahres. Aufgeteilt nach Betriebsgrößen zeigt sich flächendeckend ein historischer Tiefstand. Bei Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten sank die Zahl der tödlichen Arbeitsfälle um 17%. Bei Kleinstbetrieben mit weniger als 5 Mitarbeitern schrumpfte die Zahl um 23,9%. Die südkoreanische Regierung wird dem von starken Erdbeben heimgesuchten Venezuela weitere 3,5 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe zukommen lassen. Die Entscheidung gab das Außenministerium in Seoul am Dienstag bekannt. Es sei der weiter wachsende Schadensumfang berücksichtigt worden, hieß es. 3 Millionen Dollar davon werden über das UN-Entwicklungsprogramm für die Aufräumarbeiten eingesetzt, um dafür zu sorgen, dass Bewohner so schnell wie möglich in einen geordneten Alltag zurückkehren können. Die restlichen 500.000 Dollar werden auf Wunsch der venezolanischen Regierung für die Bereitstellung von Notunterkünften mit einem Volumen von 30 Tonnen verwendet. Seoul hat im Juni bereits humanitäre Hilfe in Höhe von 5 Millionen Dollar für Venezuela beschlossen. Das Koreanische Nationalmuseum hat in der ersten Jahreshälfte 2026 einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Das Nationalmuseum teilte mit, dass im Zeitraum von Januar bis Juni 3,795 Millionen Besucher gekommen seien. Dies stelle einen Anstieg von 39,7% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum dar. Die Zahl der ausländischen Besucher stieg um 68,8% zum Vorjahr auf etwa 165.400. Während der sommerlichen Hochsaison wird das Nationalmuseum vom 27. Juli bis 17. August von 9 bis 18 Uhr, damit eine Stunde länger, geöffnet haben. Mittwochs und samstags wird es weiter bis 21 Uhr geöffnet haben. Fußballnationalspieler Hwang In-bom steht laut einem Medienbericht kurz vor dem Wechsel zum portugiesischen Fußballverein FC Porto. Die Zeitung A Bola schrieb am Dienstag, dass Hwangs Wechsel zum FC Porto faktisch feststehe. Auch sein Jahresgehalt sei festgelegt worden. Ein Vertrag mit dem von Trainer Francesco Farioli hochgeschätzten Spieler könnte jederzeit abgeschlossen werden, hieß es. Der 29-jährige Mittelfeldspieler debütierte 2015 in der südkoreanischen Fußballliga K-League. Er wechselte 2019 zum kanadischen Fußballverein Vancouver Whitecaps. Seit 2024 steht er beim niederländischen Traditionsverein Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Kang Gyeonga begrüßt Sie zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute erfahren Sie als erstes Näheres zum diesjährigen Festival d'Avignon, das am 4. Juli eröffnet wurde. Koreanisch wurde dieses Jahr zur Gastsprache bzw. Einladungssprache erklärt. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil erfahren Sie mehr darüber, dass das Baseballstadion im Chamsil Sports Complex in Seoul, das die Höhen und Tiefen der koreanischen Baseballgeschichte miterlebt hat, nach dieser Saison aufgrund seines maroden Zustands und eines geplanten Neubauprojekts abgerissen wird. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Zuerst aber etwas Musik. Demons, ihr singt yours. Wer in diesem Jahr das 80. Festival d'Avignon besucht, wird im Kreuzgang St. Louis, wo sich das Festivalzentrum befindet, von Hinweisschildern auf Koreanisch begrüßt. Zum 140. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Frankreich hat das Organisationskomitee des bedeutenden Theaterfestivals Koreanisch zur offiziellen Gast- bzw. Einladungssprache erklärt und die Hinweisschilder im Festivalzentrum auch auf Koreanisch beschriftet. Ein Hinweisschild führt zu einer Buchhandlung. Dort findet anlässlich des Koreanischen als Gastsprache eine kleine Buchmesse für koreanische Literatur statt. Die Bücherregale sind gefüllt mit koreanischen Klassikern und Werken von bedeutenden koreanischen Autoren, wie die Romane der Nobelpreisträgerin Han Gang. Kim Ji-young, geboren 1982 von Chu Nam-ju, die Töchter des Apothekers Kim von Park Kyung-ni und der Wahl von Chun Myung-kwan. Ganz im Sinne eines Theaterfestivals lassen sich dort auch viele koreanische Dramen finden. Das größte Interesse gilt jedoch der Literatur-Nobelpreisträgerin Han Gang und ihren Werken. Auch in der Buchhandlung des Festivalzentrums sind französische Übersetzungen der Romane und Gedichtbände von Han Gang im Angebot. Besonders der Besuch der Schriftstellerin am Vortag, bei dem sie in Avignon an einer Gesprächsveranstaltung mit dem Publikum teilnahm, sorgte für einen großen Andrang auf ihre Bücher. Ein Mitarbeiter der Buchhandlung sagte, es seien bisher allein um die 300 Exemplare der Werke von Han Gang verkauft worden. Der Lagerbestand sei fast erschöpft, sodass man eine zusätzliche Bestellung aufgeben müsse. Viele Leser würden neben Han Gangs Büchern auch Werke von anderen koreanischen Autorinnen und Autoren mitnehmen, weil es eine gute Gelegenheit ist, die koreanische Literatur kennenzulernen. Eine Leserin, die sich als Fan von Han Gang zu erkennen gab, sagte, sie habe zuvor Die Vegetarierin gelesen und das Theaterstück dazu gesehen. Beides habe sie tief beeindruckt. Gestern habe sie auch am Gespräch mit Han Gang teilgenommen und sie sei begeistert gewesen, der Autorin persönlich begegnet zu sein. Zhong Eun-yeop, die im Auftrag des Kulturinstituts die Leitung der Buchmesse übernommen hat, sagte, seit Han Gang den Literaturnobelpreis erhielt, sei die koreanische Literatur verstärkt in den Fokus gerückt. Sie fügte hinzu, die Besucher des Festivals verfügten über ein fundiertes Wissen zum Theater. Sie erkundigten sich deshalb auch erstaunlich häufig nach koreanischen Theatertexten. Auch an jungen koreanischen Dramatikerinnen und Dramatikern bestehe großes Interesse. Beim diesjährigen Festival d'Avignon sind auch zahlreiche koreanische Produktionen vertreten. Von den insgesamt 47 offiziellen Inszenierungen stammen 9 aus Korea. Zum ersten Mal seit 28 Jahren wurden damit wieder koreanische Produktionen in das offizielle Programm des Festivals aufgenommen. Zu den Höhepunkten zählt eine Bühnenlesung des Romans »Unmöglicher Abschied« von Han Gang. Die Aufführung findet an 2 Tagen bis zum 16. Juli im Ehrenhof des Papstpalastes statt. Als Sprecherinnen sind die französische Schauspielerin Isabelle Huppert und die koreanische Schauspielerin Lee Hae-young auf der Bühne. Zu den weiteren koreanischen Beiträgen zählen Lee Kyung-songs »Die Geschichte der Insel«, die sich mit dem Jeju-Aufstand befasst, Lee Jin-yeops »Muljil«, das vom Leben der traditionellen Taucherinnen auf Jeju inspiriert ist, sowie 1 Grad Celsius der Choreografin Ho Song-im. Ebenfalls im Programm sind »Kin«, Yeonhee Deconstruction Project One, der auf traditionellen koreanischer darstellenden Kunst basierenden Gruppe Liquid Sound, sowie die Pansori-Performance Schnee, Schnee, Schnee der Sängerin Isaram. Diese Produktionen wurden entweder bereits in Avignon aufgeführt oder stehen in den kommenden Tagen auf dem Spielplan. Neben dem Festival ist im Papstpalast in Avignon anlässlich des 140. Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und Korea die Ausstellung Relateurs des weltbekannten Künstlers Lee Woo-han zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 15. November. Unweit von Avignon findet bei der internationalen Fotoausstellung ALS seit dem 6. Juli eine Fotoausstellung des Regisseurs Park Chan-wook in der Lee Woo-han Galerie statt. Die Ausstellung markiert Parks erste Präsentation in Europa. Zu sehen sind Fotografien, auf denen der Regisseur alltägliche Landschaften, Gegenstände und Schauspieler festgehalten hat. Momentaufnahmen, die während seiner Dreharbeiten oder im Alltag entstanden sind. Insgesamt werden 64 Arbeiten präsentiert. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute stellen wir Ihnen eine Aufführung mit moderner Musik basierend auf traditioneller koreanischer Musik vor. In der heutigen Ausgabe führen wir Sie zu einem Festival, bei dem sich die Gegenwart und Zukunft der koreanischen Musik begegnen. Das Jeorak-Festival präsentiert neue Möglichkeiten der traditionellen koreanischen Musik über Gattung und Generationen hinaus und es ist das stellvertretende Festival für darbietende Künste in diesem Bereich. Jeorak bedeutet, hier ist unsere Musik. Darunter stellen wir Ihnen vom Jeorak-Festival eine Aufführung vor, die besonders große Aufmerksamkeit weckt, und zwar die Aufführung Hier ist die Generation MZ von Seo Yi-chol und seinem Musikensemble und Samsan. Die Aufführung wurde gestern am Sonntag erstmals auf die Bühne gebracht. Das Seo Yi-chol Musikensemble ist eine Gruppe von kreativen Musikern rund um den Pansori-Sänger Seo Yi-chol, die auf der Basis von traditioneller koreanischer Musik wie die Volkslieder Minyo, schamanische Musik und Shinaui die koreanische Musik mit einem modernen Touch versehen und ihr neue Möglichkeiten eröffnen. Seo Yi-chol und seine Gruppe setzen sich aus Interpreten von traditionellen Instrumenten zusammen, wie Komungo, Azeng, Taegeum, Piri, Haegeum und Changgu. Es spricht Seo Yi-chol.
서희철 가단은 민속음악을 하는 집단입니다. 그리고 가단이라고 하는 것은
Unser Ensemble heißt Gadan. Früher bezeichnete Gadan eine Gruppe von Musikern, die die traditionelle Volksmusik prägte und weiterentwickelte. Heute würde man wohl von einer Band sprechen. Da wir aber traditionelle Musik machen, würde der Name Seo Yi-chol Band unsere Identität nicht richtig widerspiegeln. Die männlichen Mitglieder kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit im Polizeiorchester für traditionelle koreanische Musik. Die Frauen haben gemeinsam an der Korea National University of Arts studiert. Irgendwann hörte ich den Satz, mach doch einfach das, was du wirklich machen möchtest. Da wurde mir klar, dann sollte ich eben genau das tun, was ich am besten kann und was ich wirklich machen will. Dieser Gedanke hat mir viel Kraft gegeben. Deshalb bemühen wir uns auch, mit der Zeit zu gehen und die junge Generation anzusprechen. Als nächstes lassen wir Oh-Unsu zu Wort kommen, die in der Seo Yi-chol Musikgruppe das traditionelle Zupfinstrument Gayageum spielt. Sie ist eine Kommilitonin von Seo Yi-chol. Bei der Aufführung war sie diesmal die Musikdirektorin.
안녕하세요. 저는 서희철 가단에서 음악 감독과 가야금 연주를 맡고 있는 오은수라고 합니다. 사실 서희철 가단의 음악 감독이라는 타이틀을 제가 가지고 있지만요. 이게 되게 무거운 자리.
Ich bin bei diesem Projekt sowohl als musikalische Leiterin als auch als Gayageum-Spielerin tätig. Das ist eine große Verantwortung. Eigentlich habe ich mich mein ganzes Leben lang auf das Gayageum-Spiel konzentriert. Seit ich nun diesen Titel trage, lastet eine große Verantwortung auf meinen Schultern. Bisher haben wir unsere Musik meist nach der mündlichen Überlieferung erarbeitet und weitergegeben. Diesmal sind wir jedoch etwas anders vorgegangen. Wir haben mit Noten gearbeitet und uns intensiv damit beschäftigt, wie wir Harmonien aufbauen können. Deshalb wird das Publikum ein Ergebnis erleben, das sich deutlich von unseren bisherigen Arbeiten unterscheidet.
다른 평소의 작업과는 완전 별개로 좀 다른 저희의 결과물을 아마 보실 수 있을 거라고 생각이 들어요.
Als nächstes sollten wir den Namen Samsan etwas näher betrachten. Samsan leitet sich ab vom Namen einer Ortschaft im Landkreis Haenam in der Provinz Südcholla. Die Künstlerin hat für ihren Künstlernamen also den Namen ihrer Heimat gewählt. Ihr eigentlicher Name ist Ihein. Sie ist eine vielversprechende Liedermacherin, die aufgrund von koreanischer Musik moderne Popmusik schafft. Auch sie ging zur selben Kunsthochschule wie Seo Yi-chol und Oh-Unsu. Es spricht Samsan. Ich hatte schon lange das Gefühl, dass man erfolgreicher ist, wenn man den Namen seiner Heimat mit sich trägt. Ich selbst mache traditionelle koreanische Musik Gugak bereits seit meiner Kindheit. Zwar lebe ich schon seit langer Zeit in Seoul, aber der Begriff MZ-Generation hat innerhalb der Gugak-Szene eine besondere Bedeutung. Während die ältere Generation viel Energie darauf verwendet hat, die traditionelle Musik zu bewahren, stehen wir vor der Aufgabe, sie mit der Gegenwart zu verbinden und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir müssen uns fragen, auf welche Weise wir mit den Menschen unserer Zeit kommunizieren können. Bei der Vorbereitung dieser Aufführung bemühten wir uns deshalb sehr, Musik zu erschaffen, die zeitgemäß ist und gleichzeitig unsere traditionelle Identität bewahrt.
공연을 준비하면서 나름 그런 동시대적인 이야기를 많이 해보려고 최대한 노력을 하고 있습니다.
다스 베이스볼 스타디온 임 참시 스포츠 콤플렉스 인 서울 das 1982 im Gründungsjahr der koreanischen Profiliga eröffnet wurde und seither die Höhen und Tiefen der koreanischen Baseballgeschichte miterlebt hat, wird nach dieser Saison aufgrund seines veralteten Zustands und eines geplanten Neubauprojekts für immer der Vergangenheit angehören. Nach dem Abriss wird das Gelände zu einem groß angelegten Ausstellungs- und Kongresszentrum umgebaut. Das neue Tamsil-Baseballstadion, das an die Stelle der bisherigen Arena treten soll, wird mit dem Ziel einer Eröffnung im Jahr 2032 als hochmodernes Domstadion gebaut. Am 10. und 11. Juli fand hier nun das letzte KBO All-Star Game statt. Das Team Dream All-Star, zu dem unter anderem Spieler der Mannschaften Doosan, Samsung, Lotte und Katie gehören, spielte gegen Nanum All-Star mit Spielern aus den Vereinen Hanwha, Kia und LG. Park Choi-sun, Vizepräsident der Vereinigung Ilguhe, der einst unter dem Spitznamen Unsterblicher Phönix eine Ära des koreanischen Baseballs prägte, betrat am 11. Juli vor dem All-Star-Spiel den Werferhügel und warf den zeremoniellen Eröffnungsball. Danach sagt er, Chamsil ist das Herz des koreanischen Baseballs. Park wurde seit dem ersten Jahr der Eröffnung des Stadions 1982 bis zum Ende seiner aktiven Karriere als Mitglied des Vereins OB Bears, heute Doosan, in 231 Spielen eingesetzt und gewann mit dem Team mehr als 76 Spiele. Im April 1997, bei der Zeremonie zu seinem Rücktritt, küsste er den Boden des Tamsil-Stadions. 29 Jahre später stand Park Choi-sun, inzwischen ein weißhaariger Baseball-Veteran, erneut im Tamsil-Stadion und nahm das letzte dort ausgetragene KBO All-Star Game als einen besonderen Moment seiner Baseballgeschichte in sich auf. Kim Jong-mun, der mit ihm früher bei OB Bears ein hervorragendes Pitcher-Catcher-Duo bildete, trat an dem Tag als Catcher des Eröffnungsballs auf und fing den von Park Choi-sun geworfenen Ball. Bei den LG Twins, für die ebenfalls das Tamsil-Stadion das Heimstadion ist, traten Kim Jong-soo und Kim Dong-soo als Pitcher und Catcher des ersten Wurfs auf den Rasen. Die beiden waren in den 1990er Jahren legendäre Leistungsträger der LG Twins. Park Kyung-taek, eine Franchise-Legende der LG Teams, warf am 10. Juli den Eröffnungsball beim Futures League All-Star Game der zwei Teams. Er sagte, es wurde mir bewusst, jetzt ist es wirklich das letzte Mal. Gegen Ende der Saison werde ich dieses Gefühl wahrscheinlich noch stärker spüren. Auch Kim Se-ho, der als Genie unter den Shortstops von Doosan bekannt war und den feierlichen ersten Wurf gemeinsam mit Park ausführte, sagte, wenn ich daran denke, dass das Tamsil-Stadion abgerissen wird, tut mir das jetzt schon im Herzen weh. Auch die aktiven Baseballspieler brachten ihr Bedauern zum bevorstehenden Abriss des Stadions zum Ausdruck. Der Catcher von Doosan, Yang Yi-ji, erinnert sich an sein Debüt in der ersten Liga, seinen ersten Schlag und sein erstes Spiel. Er könne auch nicht vergessen, wie er und seine Mannschaft im Jahr 2015 sich bei einem Spiel im Tamsil die Meisterschaft sicherten. Das Nanum All-Star-Team siegte mit 10-2, aber auf das Ergebnis kam es an dem Tag gar nicht an. Die 23.750 Zuschauer, die beim letzten All-Star-Game in Tamsil für ein ausverkauftes Haus sorgten, schlenderten durch Ausstellungen und Erlebniszonen und ließen die Geschichte des Stadions Revue passieren. Einige Fans zeigten sich traurig über den Abschied. Sie sagten, Chamshi stehe für ihre Jugend. Am Erlebnisstand Remember Chamshi in der Fanzone konnten die Fans eine Handvoll Erde vom Chamshi-Stadion in einer Flasche mitnehmen. Die 5000 Stück, die für die zweitägige Aktion bereitgestellt worden waren, waren nach stundenlangen Warten in der Hitzewelle schnell vergriffen. Jetzt, da dieses geschichtsträchtige Stadion bald verschwinden wird, an dem über Jahrzehnte viele Koreaner vor allem als Jugendliche tolle Erinnerungen sammelten, stieg die Nachfrage nach Souvenirs stark an. Selbst ein bisschen Erde aus dem Stadion wurde dadurch zum begehrten Sammlerstück. Auf den Plattformen für den Handel mit gebrauchten Waren kostet die Chamshi-Erde zwischen 70 und 80.000 Won, etwa 40 bis 45 Euro. Vor einigen Tagen fand man auf der Gebrauchtwarenplattform Tangem Market mehrere Angebote für Erde aus dem Chamshi-Stadion. Die Preise lagen bei 70.000 bis 80.000 Won. Zahlreiche Angebote waren bereits verkauft oder reserviert, sodass die begehrten Erinnerungsstücke rasch vergriffen waren. In Online-Communities stieg zugleich die Zahl der Kaufgesuche. Kunden schrieben, egal wie viel es kostet, bitte verkaufen Sie es mir.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Alle 13 Mitglieder der Boygroup Seventeen wollen ihren Vertrag mit Pledis Entertainment verlängern. Das gab ihre Agentur am Montag bekannt. Die Mitglieder, die zurzeit keinen Wehrdienst ableisten, hätten bereits unterschrieben. Alle anderen würden unterschreiben, sobald es der Terminkalender zulasse. Auch die Gruppe äußerte sich zu der Entscheidung. Man freue sich, die gute Nachricht mit den Carrots zu teilen. Carrots nennt sich die Fanbasis von Seventeen. In der Überzeugung, dass es nichts gebe, was man nicht zusammen erreichen könne, hätten sich alle 13 für die weitere Zusammenarbeit entschieden. In der K-Pop-Industrie werden gewöhnlich erste Verträge über bis zu 7 Jahre geschlossen. Das entspricht den Standards der Kommission für fairen Handel zur Unterhaltungsindustrie. Es ist selten, dass anschließend die Gruppe personell unverändert bleibt und alle einen zweiten Vertrag unterschreiben. Seventeen haben nun sogar schon zum zweiten Mal in der Originalbesetzung verlängert. Das zeugt vom Zusammenhalt innerhalb der Gruppe und ihrer Beständigkeit. Seventeen debütierten 2015 und verlängerten erstmals 2021, ein Jahr vor dem Ablauf des 7-Jahres-Vertrags. Gegen den Chart-Hit Swim von BTS gibt es Plagiatsvorwürfe. Die Produzenten sollen bei einem unveröffentlichten Demo-Track von weniger bekannten US-Songwritern abgekupfert haben. Die Agentur von BTS, Big Hit Music, wies die Behauptung als einseitig zurück und will juristisch entschlossen dagegen vorgehen. Die Songwriter Steve Cooper, John Sandler und Graylin Johnson klagten am vergangenen Mittwoch in den USA. Nach ihrer Darstellung weist das Hauptlied Swim vom 5. Album Arirang erhebliche Ähnlichkeiten mit ihrem gleichnamigen Lied auf. Das berichtete Billboard tags darauf. Geklagt wird demnach gegen das Mutterunternehmen Hype, Hype America und Big Hit Music. Gegen die BTS-Mitglieder selbst wird nicht geklagt, wenngleich RM offiziell als einer der Songwriter aufgeführt wird. Die Kläger behaupten, dass sie seit März letzten Jahres ihre Demoaufnahme an verschiedene Kontakte in der Musikindustrie verschickt hätten. Unter anderem sei es von Managern der Artist Publishing Group gehört worden, einem unabhängigen Vertrieb und Label. Dort sei der Demo-Track auch anderen zugänglich gemacht worden, unter anderem Songwritern von BTS Swim. Der von den Klägern als Gutachter beauftragte Musikwissenschaftler Alexander Stewart will tatsächlich Ähnlichkeiten zwischen beiden Liedern festgestellt haben. Dies betreffe zum Beispiel die titelführende Hookline, ungewöhnliche Harmoniefolgen, Texturen sowie rhythmische und lyrische Elemente. Der bekannte Regisseur Christopher Nolan und Hollywood-Schauspieler Matt Damon treten in dem bekannten koreanischen Interviewprogramm U-Quiz on the Block auf. Das teilte der Sender TVN am Montag mit. Beide kommen Anfang August nach Südkorea, um für ihren neuen Film Die Odyssee zu werben. Für den Regisseur ist es der erste Besuch im Land. Damon war bereits 2016 zur Werbung für den Film Jason Bourne hier zu Gast. Wann die Folge gesendet wird, teilte der Sender noch nicht mit. Die Odyssee kommt am 5. August in die koreanischen Kinos. Damon spielt darin den griechischen König Odysseus, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, um nach dem Trojanischen Krieg wieder mit seiner Frau Penelope zusammenzukommen. Es ist nicht das erste Mal, dass ausländische Prominente eingeladen wurden. In der Vergangenheit waren bereits Nvidia-Chef Jensen Huang und Microsoft-Co-Gründer Bill Gates in der Sendung zu Gast. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Ich habe einen Freund, gesungen von Lee Eun-mi. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? Heißt auf Deutsch so viel wie Was denkst du? Oder Wie findest du das? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Sung Mi-jin holt sich hier bei ihrer Freundin Choi Sua Rat zu Männerproblemen.
Yojum 나한테 들러붙는 남자가 있어. 유부남이야. 어떻게 생각해? 간토.
An einer Stelle sagt Mi-jin hier 어떻게 생각해? Was denkst du?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
Mit 어떻게 생각해 kann man zum einen sein Gegenüber um dessen Meinung oder Urteil bitten. 이 책에 대해서 어떻게 생각해? Dann 좋았어. Wie findest du dieses Buch? Mir hat es gefallen. Hier noch ein Beispiel. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해? 나도 관심 있어. Er interessiert sich für dich. Wie findest du ihn? Ich habe auch Interesse. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
Zum anderen kann man damit um Rat fragen, was man als nächstes tun soll. 난 이직하려고 하는데 어떻게 생각해? 한번 도전해봐. Ich überlege, den Job zu wechseln. Was denkst du? Du solltest es versuchen. Hier noch ein Beispiel. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해? 너 마음 편한 대로 해. Soll ich mich zuerst entschuldigen? Was denkst du? Mach, wie es für dich richtig ist. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 어떻게 생각해 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Herzlich willkommen zu Schritte zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung berichten wir über Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikrofon Isuyan. Wer fällt einem als erstes ein, wenn man an Nordkorea denkt, abgesehen von der Kim-Familie, die die Macht bereits über 3 Generationen weitergegeben hat? Die meisten Menschen würden wohl an Ri Chun-hee denken, die Nachrichtensprecherin des staatlichen Fernsehens Korean Central Television, kurz KCTV. Ri gilt als die Stimme der wichtigsten Verlautbarungen des nordkoreanischen Regimes, manche nennen sie sogar die Stimme der Familie Kim. Wer ist Ri Chun-hee und warum ist sie bis heute Nordkoreas wichtigste Nachrichtensprecherin? Darüber sprechen wir heute mit Professor Chun Young-sun vom Institut für Geisteswissenschaften und Wiedervereinigung der Konguk-Universität. Am 27. Juli 2013, zum 60. Jahrestag des Waffenstillstandsabkommens, das die Kampfhandlungen des Koreakrieges beendete, fand auf dem Kim-Il-sung-Platz in Pyongyang eine große Militärparade statt. Nordkorea hatte dazu Vertreter mehrerer Länder eingeladen, darunter Chinas Vizepräsidenten sowie ausländische Journalisten. Bei der Parade wurden verschiedene Waffensysteme gezeigt, unter anderem Scud-Raketen auf mobilen Abschussrampen. Der taiwanesische Sender Formosa Television führte dort ein ungewöhnliches Interview. Die Gesprächspartnerin war Ri Chun-hee. Dieser ungewöhnliche Auftritt am Rande der Militärparade zeigte deutlich, welch hohes Ansehen Ri Chun-hee genießt.
북한 언론, 특히 방송과 관련돼서 가장 많이 알려진 인물이기도 하고요.
Ri Chun-hee ist die bekannteste Persönlichkeit der nordkoreanischen Medien, besonders im Rundfunk. Sie erscheint so oft in Sondersendungen und offiziellen Verlautbarungen, so dass man beim Fernsehen fast nur sie sieht. In Nordkorea genießen Nachrichtensprecher einen hohen Status innerhalb des Propaganda- und Agitationsapparats und Ri gilt darunter als die herausragendste Figur. Mit ihrem emotionalen und energischen Vortragsstil gilt sie als Aushängeschild des nordkoreanischen Rundfunks. Ihre Laufbahn reicht von der Ära Kim Il-sungs über Kim Jong-il bis zu Kim Jong-un. Durchgehend war sie die Stimme des jeweiligen Machthabers und Sprachrohr der Arbeiterpartei. Bei Nordkoreas Langstreckenraketentests, Atomwaffentests und Militärparaden trat Ri stets in Erscheinung. Deshalb kennt sie nicht nur die nordkoreanische Bevölkerung, sondern auch das internationale Publikum.
북한에서 큰 일이 있거나 또는 이제 굉장한 어떤 사건들이 터질 때마다 리춘희를 자주 보게 되는 것 같습니다.
Als Nordkorea am 3. September 2017 seinen sechsten Atomwaffentest durchführte, war es erneut Ri Chun-hee, die die offizielle Erklärung verlas.
우리나라 북부 핵시험장에서 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험을 성공적으로.
Sie saß an diesem Tag in rosa Hanbok-Jacke und schwarzem Hanbok-Rock vor dem Mikrofon und verkündete mit ihrer markanten, durchdringenden Stimme den erfolgreichen Wasserstoffbombentest. Die britische Tageszeitung The Guardian schrieb dazu, sobald die Pink Lady im nordkoreanischen Fernsehen auftrete, folge gewöhnlich eine katastrophale Nachricht für die internationale Gemeinschaft. Den Beinamen Pink Lady verdankt sie ihrer rosafarbenen Hanbok-Jacke, die sie bei ihren leidenschaftlichen, mitunter kämpferischen Verlautbarungen gegen gegnerische Staaten trägt. Dieser markante Stil machte Ri auch international bekannt.
1943년생으로 알려져 있고 일제강점기 때 강원도 통촌에서
태어났고 Ri Chun-hee wurde vermutlich 1943 geboren in Tungchon in der Provinz Gangwon noch während der japanischen Kolonialzeit. Nach ihrem Abschluss an einer Theater- und Filmhochschule begann sie 1966 als Schauspielerin am Nationalen Schauspielensemble. 1971 wechselte sie zum staatlichen Fernsehen, wo ihre eigentliche Laufbahn als Nachrichtensprecherin begann. In Nordkorea gilt eine Arbeiterherkunft als besonders angesehen und Ri erfüllt dieses Kriterium. Trotz strenger ideologischer Prüfungen behauptete sie sich über drei Führungsgenerationen hinweg. Sie ist für ihre ausgezeichnete Stimmführung und ihren emotionalen Ausdruck bekannt. Auch in China wurde sie bekannt, nachdem der chinesische Sender CCTV ihr eine Sondersendung zum Neujahrsfest gewidmet hatte.
Bereits im ersten Jahr an ihrem neuen Mikrofon traf sie Staatsgründer Kim Il-sung persönlich. In dem 2008 erschienenen nordkoreanischen Monatsmagazin Democratic People's Republic of Korea erklärte sie selbst, sie habe seine Worte der Ermutigung, mach deine Arbeit gut, tief in ihrem Herzen bewahrt und hart an ihrem Ausdruck gearbeitet. Sie übte täglich 3 Stunden lang Zeitungstexte laut lesen und übernahm 1974 die Hauptmoderation bei KCTV.
각자 맡은 바가 좀 있어요. 우리도 보는데 방송 뉴스를 전할 때도 보면 이제 뭐
In Nordkorea haben Sprecherinnen und Sprecher klar getrennte Aufgabenbereiche, etwa Sportkommentatoren, Unterhaltungsmoderatoren und Hauptnachrichtensprecher. Ein weiterer bekannter Sprecher ist Ri Sang-byeok, ein Theoretiker, der ein Buch mit dem Titel Einführung in den nordkoreanischen Rundfunk verfasste. Er kommentierte 1966 den Vorstoß Nordkoreas ins Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft in England und wurde durch seine markante Stimme sogar für einen Werbespot engagiert. Ein weiterer bekannter Sprecher ist Choi Sung-won, ein Sprecher, der derzeit in der Ära Kim Jong-uns zunehmend Aufmerksamkeit erhält. Auch Chun Hyung-ju, der 1994 den Tod Kim Il-sungs verkündete, gilt als eine der bekanntesten Stimmen des nordkoreanischen Rundfunks.
2004년도에 김일성 사망 소식을 보도한 전형규 아나운서도 북한의 대표 방송원으로 전해주고 있습니다.
Nordkorea hat seine Medien seit jeher als Werkzeug zur Propaganda und zum Schutz des Systems eingesetzt. Bereits während des Koreakriegs wurden Sprecherinnen und Sprecher direkt an die Front geschickt. Beim staatlichen Rundfunk Korean Central Broadcasting Station arbeiten Berichten zufolge rund 20 Fernsehsprecher und knapp 100 Radiosprecher. In jüngerer Zeit wurde der Rundfunk publikumsnäher.
이렇게 감자와 이렇게 저거 앉아서 감자구이를 해보신 적이 있습니까?
이거 뭐 나도 이거 양강도 대용단 또 이 장신
Der Sprecher Kim Song-kwan besucht ländliche Dörfer und spricht direkt mit den Menschen, ähnlich wie in südkoreanischen Regionalmagazinen. Wegen dieser publikumsnahen Art wird er in Nordkorea als eine Art Anathena bezeichnet, also als Nachrichtensprecher, der zugleich unterhaltsam ist. Während in Nordkorea eine neue Generation talentierter und beliebter Sprecherinnen und Sprecher heranwächst, stellt sich die Frage, wie Ri Chun-hi trotz dieses Generationswechsels ihre Spitzenposition behauptet.
Nordkorea verlangt von seinen Sprechern den passenden Ton für jeden Anlass. Bei einer Todesnachricht muss die Stimme tiefe Trauer vermitteln, bei einem erfolgreichen Raketentest dagegen überschwängliche Begeisterung und Stolz. Ri Chun-hi gilt als besonders geschickt darin, ihre kraftvolle Aussprache passt ideal zur nordkoreanischen Propaganda. Bei offiziellen Erklärungen setzt sie einen forschen, angriffslustigen Ton ein und zeigt damit ihr rhetorisches Können. Sie arbeitet äußerst präzise und macht kaum Fehler. In der Ära Kim Jong-ils war sie so präsent, dass sie den Beinamen Stimme Kim Jong-ils erhielt. Sie war praktisch dessen ständige Sprecherin im Rundfunk.
Sozialistische Staaten legen großen Wert auf Propaganda und Agitation, die Emotionen wecken und die öffentliche Meinung in eine gewünschte Richtung lenken. An ihrer Spitze steckt Ri Chun-hi, die der Bevölkerung Nachrichten mit ihrem charakteristischen kraftvollen Ton übermittelt, mal entschlossen, mal ganz von Emotionen getragen. Als sie am 19. Dezember 2011 den Tod Kim Jong-ils verkündete, trug sie schwarze Trauerkleidung und brach sichtlich in Tränen aus.
위대한 용도자 김정일 동지께서 급병으로 소거하셨다는 것을
Die britische Tageszeitung The Telegraph analysierte, Ries Vortragsstil sei eine gelungene Mischung aus Pathos und Melodramatik, die ihr unter der Kim-Dynastie große Zuneigung eingebracht habe. Dieses tiefe Vertrauen besteht auch unter Kim Jong-un fort.
북한의 제일 좋은 집이 어디냐라고 물으면 경로동 아파트.
Als beste Wohnadresse Nordkoreas gilt der Terrassenwohnkomplex Gyeongyo-dong, eine Luxuswohnanlage am Ufer des Flusses Potong in Pyongyang. Im April 2022 erhielt Ri Chun-hi dort eine neue Wohnung geschenkt. Auch andere Persönlichkeiten aus den Medien, darunter ein Chefredakteur der Parteizeitung Rodong Shimun, wurden dort untergebracht. Ri Chun-his Freude über die neue Wohnung wurde im Fernsehen gezeigt. Das verdeutlicht Kim Jong-uns großes Vertrauen in sie.
그리고 또 얼마만큼 두터운 이제 믿음을 받고 있는지를 확인할 수 있는 장면이라고 할 수 있습니다.
Im September 2022 erhielt Ri Chun-yi zudem den Titel Zweifacher Arbeitsheld. Arbeitsheld ist die höchste Ehrenauszeichnung Nordkoreas. Ri hatte diesen Titel bereits unter Kim Jong-il einmal erhalten, das ihn nur lang einzigen Trägerin dieses außergewöhnlichen Titels. Außerdem Gwangwon sowie modische Kleidung vom staatlichen Bekleidungsforschungsinstitut. Auch mit über 80 Jahren bleibt Ri Chun-yi das Aushängeschild des nordkoreanischen Rundfunks. Gibt es für Sie überhaupt einen Ruhestand?
Offiziell ist Ri Chun-yi bereits in den Ruhestand getreten. Wegen der besonderen Wertschätzung, die sie über die Jahre erfahren hat, tritt sie jedoch weiterhin bei wichtigen Nachrichtensendungen auf. Den regulären Sendebetrieb übernehmen andere Sprecher, doch bei Auslandssendungen und offiziellen Erklärungen bleibt sie die feste Größe. In Nordkorea gilt grundsätzlich ein Renteneintrittsalter, 60 Jahre für Männer, 55 für Frauen. Für besonders Verdiente gelten Ausnahmen, sodass Betroffene auch darüber hinaus weiterarbeiten können. In den 2010er Jahren war Ri seltener im Fernsehen zu sehen, was Gerüchte über ihren Ruhestand auslöste. Doch spätestens mit der Verkündung von Kim Jong-ils Tod im Dezember 2011 verstummten diese Gerüchte.
"2018 unterliefen Ri bei der Eilmeldung zum nordkoreanisch-chinesischen Gipfeltreffen mehrere Fehler. Sie verhaspelte sich und las denselben Satz zweimal. Daraufhin gab es Spekulationen über einen baldigen Ruhestand. Doch weiß erneut Ri Chun-yi, die über die dreitägige Plenartagung der nordkoreanischen Arbeiterpartei berichtete, die am 20. Juni 2026 begann.
"핵무력을 끊임없이 확대 강화하고 핵보유국 지위를 철저히 행사하는 것이야말로."
Damit bekräftigte sie erneut Nordkoreas Grundsatz der nuklearen Aufrüstung und bestätigte zugleich, dass wichtige Ankündigungen weiterhin fest in ihrer Hand liegen. Wird das auch künftig so bleiben?
Kim Jong-un würdigte Ri Chun-yi mit den Worten, sie habe seit ihrer Jugend über 50 Jahre lang mit dem revolutionären Mikrofon der Partei ein edles Leben gestaltet. Selbst in ihrem fortgeschrittenen Alter verbreite sie noch immer mit dem Elan und der Leidenschaft ihrer jungen Jahre die Stimme der Partei und des Juche-Staates in aller Welt. Sie gilt als das Aushängeschild des nordkoreanischen Rundfunks und es scheint kaum vorstellbar, sie zu ersetzen. Seit Jahrzehnten verbindet die Bevölkerung wichtige Nachrichten mit ihrer Stimme. Für viele gehörte Ri Chun-yi einfach zu solchen Nachrichten dazu. Auch wenn sie sich eines Tages vollständig zurückzieht oder verstirbt, dürfte ihr eine entsprechend hohe gesellschaftliche Ehrung zuteil werden. Ein solcher Fall würde der Bevölkerung zugleich zeigen, in welcher Weise die Partei loyale Diener belohnt.
Mit erhobenem Blick, markanter Intonation und kraftvoller Stimme prägt Ri Chun-yi seit mehr als einem halben Jahrhundert das Bild des nordkoreanischen Rundfunks. An ihrer besonderen Stellung dürfte sich auch künftig kaum etwas ändern. Das war's für heute mit dem Programm Schritte zur Wiedervereinigung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Lee Soo-yeon. Auf Wiederhören.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.